Als Grundlage der Predigt hören wir auf Worte Gottes aus Ruth 2, die Verse 4 bis 18. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Sie antworteten: Der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war: Zu wem gehört das Mädchen? Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach: Es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist, aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt: Lasst mich doch auflesen und sammeln hinter den Gaben den Schnitter nach. Und ist gekommen und dageblieben, vom Morgen an bis jetzt, und hat nur wenig ausgeruht. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du wohl, meine Tochter? Du sollst nicht auf einem anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich zu meinen Mägden. Und sieh, wo sie schneiden im Felde, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Und wenn ich dürste, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm: Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin? Boas antwortete und sprach zu ihr: Man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Sie sprach: Lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen, und ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Boas sprach zu ihr, als Essenszeit war: Komm hierher und iss vom Brot und tauche dein Bissen in den Essigtrank. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter. Er aber legte ihr geröstete Körner vor, und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Und als sie sich aufmachte zu lesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lasst sie auch zwischen den Gaben lesen und beschämt sie nicht. Auch zieht etwas für sie aus den Gaben heraus und lasst es liegen, dass sie es auflese, und niemand schelte sie darum. So las sie bis zum Abend auf dem Felde und klopfte die Ähren aus, die sie aufgelesen hatte, und es war ungefähr ein Scheffel Gerste. Und sie hob's auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie gelesen hatte. Da zog Ruth hervor und gab ihr, was sie übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war. Himmlischer Vater, an diesem Morgen, Ehren als Versorger, Ehren als den, der Geschichte schreibt, der Ruth ansieht, der uns ansieht. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir als Gemeinschaft von Gläubigen, als Teil deiner großen Familie hier vor dich treten dürfen, im Namen und im Blut von Jesus Christus, der uns erlöst und erkauft hat, als Kinder Gottes. Danke, dass du uns liebst und annimmst und in unserer Mitte bist und uns tiefer zu dir hinführen willst und auch diesen Sonntaggottesdienst dafür gebrauchst. Und wir legen dir gleichzeitig die Geschwister weltweit hin, die in ganz anderen Umständen dir nachfolgen, die in Furcht vor äußerer Bedrohung und Leid vielleicht dein Wort aufschlagen oder gar keine Möglichkeit dazu haben. Begegne ihnen, stärk du deine verfolgte Gemeinde, tröste sie, schenk ihnen Durchhalten und Blick auf dich und deine Ewigkeit, und schenk auch, dass diejenigen, die peinigen und verfolgen, zur Umkehr kommen, dich erkennen dürfen und von dir überwältigt werden. Vater, wir legen dir dein Volk Israel hin. Du siehst die Not in dieser Region, du siehst die Not in deinem Volk. Du siehst auch diejenigen, die schon deinen Sohn Jesus Christus erkennen durften. Und wir bitten dich, dass du ihnen Leuchtkraft schenkst, dass du dein Volk bewahrst und über der ganzen Region deine Hand hältst und irgendwie in diesem Leid zu dir hinführst. Wir legen dir unser Land hin. Wir danken dir für all diejenigen, die auch Verantwortung tragen in Politik und Gesellschaft und die dich kennen. Stärke sie, da zu leben und Zeugnis zu sein. Gib auch uns Gnade in den jeweiligen Umfeldern, die wir stehen, und bitte kümmere dich um die Not in unserem Land, um alle Gottvergessenheit, um alle Entfernung und Entfremdung. Wir danken dir, dass Gnade immer größer ist und dass das auch für uns gilt, wie wir hier stehen mit all dem, was wir mitbringen, was eigentlich gar nicht zu dir passt, dass Gnade immer größer ist. Und wir danken dir abschließend noch für unsere Kinder in den verschiedenen Gruppen, für unser Mitarbeiterteam. Gib du den Mitarbeitern Liebe und schenk, dass unsere Kinder dich kennenlernen und dir begegnen dürfen auf ihre Weise. Und bei allen Späßen vorhin danken wir dir für Jung und Alt in unserer Gemeinde, dass wir hier alle Generationen zusammen sein dürfen und dir nachfolgen. Halt du deine Hand darüber, gib uns Blick und Liebe füreinander. Und jetzt segne du diesen Gottesdienst und auch ein Rainer, wenn er von dir spricht, gib Vollmacht und gib uns offene Herzen zu hören. Dir sei die Ehre, Herr. Amen.
Ja, es ist schon wieder ein paar Wochen vergangen und ich muss Sie wieder mit auf die Spur unseres Buches Ruth nehmen. Manche haben es noch gut in Erinnerung, andere haben es wahrscheinlich nicht mehr so gut in Erinnerung oder noch gar nicht gehört. Die Geschichte spielt am Ende der Richterzeit. Richterzeit, da sind wir in einer Zwischenzeit zwischen Landnahme und Königszeit. Und nach biblischen Angaben, die Spätdatierung ist rein archäologisch begründet, hat man inzwischen auch überholt. Man sieht immer, am besten man hält sich an die Bibel und nicht an dem, was der Stand der Wissenschaft in der momentanen Phase eben ist. Das ändert sich nämlich auch. Also die wahrscheinliche Datierung des Exodus aus Ägypten war 1446. Und dann haben wir ja 40 Jahre Wüstenwanderung, das heißt 1406 vor Christus, ja. Ich darf es sagen, so lange ist ja noch gar nicht her. 1406 vor Christus war dann der Einzug ins verheißene Land und das war ja eine sehr segensreiche Zeit unter Josua. Und da sagt die Bibel ausdrücklich, dass sie treu in den Wegen des Herrn gingen, solange Josua lebte und auch die Generation, die ihn erlebt hat. Und dann kommt die Richterzeit, die geht bis zur Königezeit. Da haben wir die ersten drei gemeinsamen Könige, Saul, David und Salomo. Und in dieser Richterzeit, die vielleicht 1050, 1020 beginnt, da haben wir einen zunehmenden Abfall des Volkes Gottes vom Gott. Ich liebe dieses Wort, obwohl es ja so negativ besetzt ist, das bringt das aber prägnant zum Ausdruck, wenn ein Ausleger sagt, wir haben eine Zeit der Kanonisierung des Volkes Gottes. Und das ist sehr traurig und wenn Sie das Richterbuch lesen, dann ist es immer wieder derselbe Kreislauf, den auch wir, wenn auch natürlich mit weniger Höhen und Tiefen, hoffe ich mal, in unserem Leben kennen. Es geht gut, dann wird die Beziehung oberflächlicher. Ich bleibe mal gleich beim Volk Israel. Also sie verlassen Gott sogar, sie dienen den Götzen. Sie haben oft parallel beides, ihren Gottesdienst und doch haben sie auch Götzendienst, Mammonsdienst und andere Dinge und vergessen Gott immer mehr. Und Gott, der sie liebt und nicht einfach in diesem Abfall leben lassen will, sondern ja ein Projekt, einen Plan mit ihnen hat, der holt sie dann zurück mit zum Teil sehr strengen Maßnahmen, Fremdherrschaft, dass sie Kriege verlieren, dass sie Besatzungsmacht in ihrem Land haben, manchmal auch mit Naturkatastrophen und manchmal auch mit Hungersnöten. Und das geht so circa 7-mal, dieser negative Kreislauf, dann rettet sie Gott immer wieder, nachdem sie zu ihm rufen. Das sind aber oft Jahre und Jahrzehnte, die sie darunter leiden müssen, unter dieser Gerichtszeit. Und dann erbarmt sich der Herr, sendet einen Richter, der rettet sie. Es gibt wieder einen geistlichen Aufwärtstrend, aber meistens relativ kurz. Wenn es wieder besser geht, kommt wieder der Abfall. Und so geht es 7-mal in der Richterzeit. Und es ist eine sehr schreckliche Zeit mit furchtbaren Gräuel, Kinderopfern und sexueller Perversion und alles, was Sie da auch im Richterbuch lesen können. Und in dieser Zeit, am Ende dieser Zeit, spielt eben unsere Geschichte mit Ruth, eine real, historisch reale Geschichte. Und da war wieder eine Gerichtszeit und es war Hungersnot im Land Israel. Und jetzt hat die Familie Elimelech, darüber haben wir ausführlich in den ersten Malen gesprochen, nicht die richtige Konsequenz gezogen und gesagt, das Problem ist ja nicht die Hungersnot, das Problem ist ja nicht das Eindringen von Philistern aus dem Gazastreifen in unser Land, das Problem ist unsere Untreue Gott gegenüber. Sie ziehen die falsche Konsequenz, die Familie Elimelechs, und sie fliehen um ihr Vermögen und ihr Einkommen und auch ihre Ernährung zu sichern nach Moab. Und das darf ein Israelite nicht einfach tun. Denn Gottes Verheißung ist gebunden ans Land auch. Land und Volk sind erwählt. Also man könnte sagen, im übertragenen Sinn, sie fliehen vor dem Angesicht Gottes, statt sich Gott zuzuwenden. Die richtige Richtung wäre gewesen, wie es wohl ein Boas auch getan hat, sich vor Gott zu beugen, und dann kann Gott auch wie Boas durch diese Zeit tragen und Gnade geben. Aber sie entkommen der Hand Gottes nicht. Und wir lesen dann von ihren schwierigen Verhältnissen, die sie auch in Moab ereilen. Alle drei Männer sterben, Elimelech, der Vater, Machlon, Kilion, die beiden Söhne, die inzwischen moabitische Frauen geheiratet haben. Auch das ist eine Untreue. Nicht, weil Gott die Moabiter nicht so sehr liebt wie die Israeliten, aber weil sie eben Götzendiener waren. Und das passt nicht zueinander. Und auch da sieht man, dass sie nicht treu den Weg gegangen sind. Und die Männer sterben nicht nur, die Familien bleiben kinderlos, sondern sie verarmen auch noch. Und dann hört Nomi, die Witwe: Der Herr hat Brot gegeben in Brothausen, in Israel. Brothausen ist Bethlehem. Und dann macht sie sich auf und sie will ihre beiden Schwiegertöchter eigentlich nicht mitnehmen. Sie rät ihn aus ganz vernünftigen Gründen ab. Sie sagt, ich habe keine Söhne mehr, außerdem bin ich zu alt. Und selbst wenn ich heute Nacht noch empfangen würde, es würde alles viel zu lang dauern. Ich habe euch nichts zu bieten. Warum sollt ihr aus eurem Land in ein fremdes Land gehen? Geht zurück zu euren Familien. Und das ist ja sehr logisch. Das ist ja, also die Vernunftgründe sind hier einfach schlagend. Wer klar nachdenkt, muss eigentlich zu diesem Ergebnis kommen. Das macht sie insgesamt dreimal, und beim zweiten Mal, Orpa, die eine Schwiegertochter, sagt, ja, die hat recht, ich kehre um. Und das ist auch gleichzeitig, und das muss man hier bedenken, eine Abkehr von dem Gott Israels zurück in die Welt des Götzendienstes, in die Welt ohne Gott. Ruth zieht natürlich die Vernunftgründe auf. Wir sehen ja in der späteren Geschichte, die Frau hat ja alle Tassen im Schrank, mehr noch, die ist nicht kurzsichtig, die blickt durch, ne? Und sie blickt im Glauben durch und sie sieht mehr, als Orpa sieht. Und im Glauben sagt sie, ich will mich aber an diesen Gott Abrahams, Isaac und Jakobs halten. Und um seinetwillen und der Treue zu ihm möchte ich auch zu dieser unterm Gericht, unterm Fluch Gottes stehenden Naomi halten. Und ich bin auch bereit, diesen materiell und auch äußerlich so schweren Weg mit nach Israel zu gehen, für mich in ein fremdes Land mit einer armen Frau. Und dann, und jetzt kommen wir dann schon gleich zu unserem zweiten Kapitel, dann heißt es, als sie angekommen sind, darüber haben wir auch schon gesprochen, zweimal auch prophetisch ausgerichtet, die ganze Stadt geriet in Bewegung. Reich ist sie gegangen, sie selber sagt, nennt mich nicht Nomi. Nomi heißt die Schöne, die Geliebte, die Liebliche. Nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir bitter gemacht. Also sie hat erkannt, das Ganze hat mit Gott zu tun. Das ist ja schon ein gewisser Fortschritt. Und die Heimkehr ins Land ist auch im gewissen Sinn ein erster Schritt der Umkehr zu dem Gott der Väter. Nun, die ganze Stadt geriet in Bewegung, das ist klar. Da zieht so eine reiche Gutsherrenfamilie aus und dann kommen sie so arm und zerlumpt und ohne Männer wieder zurück. Was ist da passiert? Man kann mir vorstellen, die Nomi hat sich auch furchtbar geschämt. Sie war eine angesehene Person und sie kam als Bettlerin mehr oder weniger zurück, die vom Armenrecht Gebrauch machen musste. Und da ist ein prophetisches Modell für die Rückkehr Israels am Ende der Tage. Die ganze Stadt, die ganze Welt gerät in Bewegung. Jonas sagt, werft mich ins Völkermeer und das Meer wird aufhören zu toben. Und das ist das Umgekehrte. Israel kehrt zurück nach den Prophezeiungen, die seit Jahrtausenden gegeben sind. Am Ende der Tage will ich euch wieder sammeln aus allen Völkern. Das ist inzwischen geschehen und ist noch im Prozess, weil nur etwa die Hälfte aller bekannten Jehudim im Land der Väter sind. 4, 5 Millionen, 6 Millionen sind noch in Nordamerika und auch Frankreich und auch Deutschland, auch wenn dort der Druck immer größer wird. Aber es ist mittendrin und die Welt gerät in Bewegung. Es gehen ja so richtige Stoßwellen. Es waren die zwei Weltkriege seit der ersten Rückkehrwelle 1882, aber gehen ja immer wieder und immer mehr auch, gerade jetzt in unserer Zeit, so Eruptionswellen, Stoßwellen in die ganze Welt aus. Und man sagt ja gerade auch wieder, der Nahe Osten kann die ganze Welt ins Verderben stürzen. Das kann ein Krieg werden, der die ganze Welt betrifft. Ob es jetzt schon soweit ist, weiß ich nicht, aber diese Unruhe ist wahrzunehmen. Dann kommen sie nach Bethlehem. Und da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Zufällig, Ruth will das Armenrecht, das in der Tora verankert ist, in Anspruch nehmen, wonach man nicht alles abernten soll. Übrigens interessanterweise, kleiner Tipp für die, bei der Jobagentur arbeiten, Gott sagt nicht, und sammelt gleich alles auf und gebt es den Armen. Wäre auch möglich gewesen. Er sagt, lasst etwas stehen für die Armen. Die sollen selber sammeln und das dann haben. Also das ist auch ein wichtiges Prinzip, wenn man nicht nur einfach gibt, sondern auch Hilfe zur Selbsthilfe, sagt man in der Entwicklungshilfe. Man muss sich schon bewegen. Das tut den Menschen nicht gut, alles nur präsentiert zu bekommen. Und das haben viele in Israel nicht gemacht, aber Boas hat es gemacht, dieser fromme Mann. Und die Ruth geht hin und sammelt ein. Wir haben darüber gesprochen, dass der Zufall ein Pseudonym Gottes ist. Zufällig fand sie genau dieses Feld, das ist von Gott gelenkt, aber menschlich gesehen zufällig. Und jetzt sind wir im zweiten Kapitel, das uns zum großen Teil Tobias gelesen hat. In Kapitel 1 verliert man. Ohne Gott verliert man. Wenn nicht unbedingt materiell, so doch an geistlicher Substanz. Mit Gott gewinnt man. In Kapitel 1 geht's bergab. Ohne Gott verliert man. In Kapitel 2 gewinnt man. In Kapitel 1 hat man Hunger, Lebenshunger. In Kapitel 2 fängt die Stillung an. Und deswegen haben wir einen neuen Zentralbegriff für das zweite Kapitel. Dort wird 12-mal vom Sammeln, vom Auflesen gesprochen. Mit Gott geht's ins Licht, ohne Gott geht's in die Dunkelheit. Die entscheidende Heilsfigur der Wende ist ein Mann namens Boas. Ich habe es manchmal jetzt die letzten Male falsch gesagt, Boas, ich habe nochmal nachgeguckt, das schreibt sich nicht mit Shin. Also Boas heißt der Mann. In ihm ist Stärke. So heißt auch mein Enkel. Und so hieß auch die rechte Säule im Tempel Salomos, die das Eingangsportal, ja, ich weiß nicht, war es eine reine Schmucksäule, war es wirklich eine tragende Säule, aber die am Eingangsbereich stand, ein Zeugnis, Boas, in ihm ist Stärke. Und die andere Säule hieß Jakin, Hinweise auf Gott. Und so heißt der Mann, ein frommer Mann, und er ist die zentrale Heilsfigur der Wende. Durch ihn rettet, versorgt Gott, gibt er Step by Step Leben, Hoffnung und Zukunft. Also sozusagen, am Anfang ist alles dem Untergang geweiht. Die Familie verliert immer mehr. Und eigentlich ohne Nachkommen ist es zu Ende. Aus, Ende, vorbei, letzte Generation. Und jetzt gibt Gott durch Boas, natürlich, er ist nur das Werkzeug in der Hand Gottes, wieder plötzlich Licht, Hoffnung und Leben. Und am Schluss, da gibt es Kinder und da leuchtet schon David auf und die ganze Davidslinie und damit auch Jesus. Also ohne Gott geht das eigentliche Leben immer mehr verloren. Es geht in den Tod, es geht in das Verlorensein. Mit Gott geht es in die Weite, in die Öffnung. Aber das fängt im zweiten Kapitel erst so an, aber so Step by Step merken das dann auch Nomi und Ruth, das ist die Hand des Herrn. In unserem Kapitel sagt es ja auch dann die Nomi ausdrücklich. Und natürlich ist Boas ein Modell für Jesus Christus, der große Boas ist, der wirkliche, in ihm ist Stärke, in ihm ist Kraft. Gott, und das ist die erste Überschrift, Gott macht satt. Gott macht satt, pappsatt. Total satt. Und deswegen habe ich ja diese Predigt auch überschrieben, wieder richtig satt werden. Ich weiß nicht, was Hunger ist. Mein Vater hat erzählt, nach dem Krieg mussten sie, vielleicht auch am Ende des Krieges, richtig hungern. Und er hat immer wieder gesagt, Bub, du weißt ja gar nicht, was Hunger heißt. Ich kann mich noch gut an unseren Schulrektor erinnern, 6., 7. Klasse, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, wo einer meiner Kameraden ein Schulbrot weggeworfen hat, weil irgendwie vielleicht die falsche Wurstsorte drauf war oder nur Butter mit Salz oder so. Da ist dieser Mann, der ist schier ausgerastet. Er sagt, wir haben in der russischen Gefangenschaft in den Dreck uns gebückt nach einer Kartoffelschale. Wie kannst du was wegwerfen? Ja, also das prägt natürlich, ganz anders wie die Wohlstandsgesellschaft heute. Aber sie dürfen erleben, Gott macht satt, und zwar im doppelten Sinn. Sie werden äußerlich versorgt, aber noch viel mehr wird ihr Lebenshunger gestillt. Jetzt wendet sich das Blatt. Sie erfahren Chen, Gnade, Chesed, Güte und werden pappsatt. Es ist ja interessant, dass Boas sie total aufwertet. Der sagt ja nicht, naja, also diese Moabiterin, konvertiert oder nicht konvertiert, bleibt man mit 100 Meter Abstand, bis vielleicht auch nicht ganz kultisch rein. Ich will ja auch wieder zu den Tempel, im Tempelbereich gehen, den es noch nicht gab, aber nach Silo konnte er gehen, ins Stiftszelt. Nein, er sagt zum Essen und damit nimmt er sie in die Familie ein Stück weit auf. Die Familien im Altertum und auch in der Antike, Pater Familias, das waren nicht nur die Söhne, Töchter und Enkel und Mutter und so, sondern dazu gehörte das gesamte Haus, also alle, die im Haus auch zugehörig waren, Knechte, Sklaven und so weiter. Und sie nimmt ihn sozusagen, erhöht sie, ein Outlaw im gewissen Sinn, eine Ausländerin, eine Moabitin. Und er sagt, komm hierher und iss mit uns. Und man isst im Altertum und in der Antike und heute noch in den arabischen Gesellschaften nicht mit jedermann, denn Essen ist eine Form der Gemeinschaft. Komm hierher, iss vom Brot. Und dann heißt es ausdrücklich, sie aß und wurde satt und sie ließ übrig. Und von der Nomi heißt dann später auch, Gott macht satt, pappsatt, überfließend satt, total satt. Und im gewissen Sinn war die Rückkehr nach Israel ein erster Schritt des Gehorsams. Ich sage mal, es ist ähnlich wie in Lukas 15 beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser erste Schritt zu Gott hin war noch sehr stark getriggert, also angereizt vom Hunger. Der verlorene Sohn sagt ja auch, Mensch, ich sitze hier bei den Schweinen und begehre nur das zu haben, was die im Schweinetrog haben. Wie viel haben allein die Tagelöhner bei meinem Vater? Ich will mich aufmachen zu meinem Vater und sagen, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein, halte mich wie einen Knecht, aber Hauptsache, ich werde auch noch mal satt. Und das ist Buße und Umkehr Teil 1, noch stark motiviert von der Versorgung, von der materiellen Daseinsvorsorge. Aber dann, als der Vater ihm nicht mit Vorwürfen und von oben herabblicken begegnet, sondern er hielt von ferne Ausschau und er freute sich, seine Gebete sind erhört worden, Gott hat ihn zurückgebracht. So hat er seinen Vater gar nicht kennengelernt. Und an diesem Herz des Vaters, der Gnade und der Güte, der Barmherzigkeit, findet die eigentliche Bekehrung statt. Und nun ist er wirklich als Sohn heimgekehrt. Und so ähnlich ist es hier in dieser Geschichte. Das erste Aufmachen ist noch sehr stark motiviert von, es gibt wieder was zu essen, gehen wir wieder zurück. Aber dann erfahren sie Gottes Gnade, vor allem eben auch durch Boas. Wir wollen heute uns mal mehr auf der moralisch-ethischen Ebene und Deutung dieser Geschichte bewegen und weniger auf der anagogisch-prophetischen Ebene. Und da können wir im zweiten Punkt sagen, Ruth und Boas sind Vorbilder im Glauben. Boas ist der Potente, ist der, der Kraft hat, eine echte Führungspersönlichkeit. Aber im weitesten Sinn, nicht nur einfach der, der Sagen hat, der das Sagen hat, das ist eine Funktion, das ist ein Amt, das wird verliehen. Ob er wirklich ein Leader ist, das zeigt sich erst. Und Boas ist eine wirkliche väterliche Führungspersönlichkeit. Das zeigt sich etwa in seinem Umgang mit seinem Personal. Allein wie sie sich grüßen, wie er sie achtet, wie er diese Ausländerin nicht verachtet, wie er sie erhöht, wie er interessiert ist, wie er Bescheid weiß, wie er engagiert ist. Liebe interessiert sich, Liebe engagiert sich und Liebe teilt sich selber auch mit. Und so ist Boas, der sagt nicht, ich will mir die Hände da nicht schmutzig machen, werft da irgendein Almosen hin oder lass aus meinen Augen. Der weiß Bescheid, mir ist berichtet worden, das hat ihn aber auch interessiert, wie viele Leute gehen an der Not und an dem Elend von Menschen vorbei, kriegen den Telefonhörer nicht in die Hand, geschweige denn einen Besuch zu machen. Manchmal denke ich, oh mei, wenn ich jetzt nachfrage, wie es geht, dann habe ich, Entschuldigung, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber dann habe ich wieder jemand an der Backe. Weil in dem Moment weißt du ja ganz genau, wo du nachfragst, wie es geht, und dann kommt vielleicht wirklich eine, der Schweizer würde sagen, frappante Leidensgeschichte. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, das wollte ich nur mal wissen, also der Herr mit dir, tschüss. Das bringst du doch nicht fertig. Und du hast ja auch nur begrenzt Ressourcen. Aber Gott hat ja viele, viele Hände und Füße und Münder. Und wenn es nur ein Mensch ist, wie viele haben mir gesagt, keiner ruft an. Manchmal frage ich auch, warum rufst du keinen an? Aber trotzdem, keiner ruft an. Ist keiner da? Wie viele Geschwister, alte Geschwister, die auch jahrelang hier gewesen sind, wären froh, es wird sich mal jemand melden. Das ist eine wichtige Aufgabe. Also Boas hat ein Auge, ein Glaubensauge. Er ist ein gnädiger Mann. Er ist ein Mann voller Ehrlichkeit, Integrität. Er setzt sich ein, er ist loyal, er vergisst nicht. Er ist ein gläubiger Mann. Er ist, um es mit dem biblischen Begriff zu sagen, hat Huld, Gunst, Gnade, er hat Treue. Chesed ist also nicht nur Liebe, sondern die in eine konkrete Tat mündet. Empathie ist ja schon schön, wenn jemand sagt, das tut mir ja so leid. Also wenn es von Herz zu Herz ist. Aber noch schöner ist, wenn man denn überhaupt was machen kann, komm, ich mach das für dich. Oder ich weiß nicht, in irgendeiner Form. Manchmal kann man auch nur einen Arm nehmen. Was soll man machen? Was soll man machen? Aber das ist so wichtig und Boas darf uns hier wirklich ein Vorbild sein in seinem Engagement. Eine echte Führungspersönlichkeit, der nicht sagt, ich habe hier das Sagen, Punkt, aus, Ende, sondern ich bin hier Hirte und ich trage Verantwortung, dass der Laden läuft, aber dass keine Seele untergeht. Ist doch jeder Mensch ein Ebenbild Gottes. Wer den Armen verachtet, das ist nicht nur der Arme materiell, sondern auch der Arme im Geist. Man kann auch ein Armer sein, wie er aussieht. Neulich habe ich erzählt, ich habe zurzeit ein Profilbild mit langen Haaren. Wow, hat jemand geschrieben. Also es hat nicht direkt so geschrieben, aber wow, du sahst ja mal richtig gut aus. Naja, ob das ein Lob war, aber ich weiß schon, was gemeint war. Wie ist es dann heute? Ja, es ist wirklich schön. Und auch Ruth ist so eine vorbildliche Frau. Was nimmt die Frau alles auf sich für ihren Glauben? Sie bleibt bei Naomi, obwohl es eigentlich menschlich nur Nachteile mit sich bringt. Die ist ja verarmt, sie ist ja kinderlos, sie ist ja im gewissen Sinn verachtet. Denn damals galt in Israel, wem der Herr so zusetzt, der ist nicht koscher. Also da war ja jetzt nicht eine, wo alle gejubelt haben und sagen, ja, die Naomi, großes Vorbild und so weiter, sondern sie sagt selber, Gott war wider mich, Gott hat mich schwer gedemütigt. Die Hauptschuldigen sind wahrscheinlich gestorben, die Männer, aber trotzdem, sie nimmt auch dieses Urteil an. Und was bei Ruth auch wunderbar ist, sie ist nicht verbittert. Oh Mann, es gibt so viele, auch Glaubende, die bleiben immer hängen, was hätte sein können, wenn. Hätte der damals Ja gesagt, hätte ich einen anderen Beruf, wäre ich hübscher, wäre ich größer, wäre ich kleiner. Ich weiß nicht, du kannst das ganze Leben, und es ist ein Glaubensschritt zu sagen, der Herr hat mich so geschaffen und ich habe ein Ja auch zu meiner Lebensführung, auch zu den Dingen, die schiefgegangen sind unter der Gnade des Herrn. Und jetzt ohne Rückspiegel nach vorne geblickt. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach gesagt. Aber verstehen Sie, was ich sagen will? Nicht immer, manche Leute, die sind das ganze Leben verbittert und immer was und die und da und der hat mir doch da und da ist mal großes Unrecht geschehen. Ich kenne jemanden, der hat alles notiert, der konnte dir mit Datum sagen, wer wann was gesagt hat. Ich schmeiß das Zeug weg, ich lösche, meine liebste Taste ist Löschfunktion. Und das macht Gott auch. Und da kann man nach vorne blicken. Ich bin versöhnt mit meinem Leben. Ich hätte mir auch manches anders vorstellen können. Und jetzt jammer ich nicht rum. Ich meine, ich habe es ja gut getroffen, will ich ja sagen. Ja. Also, aber es jammert nicht rum, aber es gibt Menschen und die kennen sie auch. Und das ist sehr wichtig. Die Ruth sagt auch nicht, ja, jetzt bin ich da in diese Familie. Ich dachte, ich bin sozial abgesichert. Die hatten so einen schönen Mercedes und da war der Urlaub dreimal im Jahr und das Haus auf den Kanaren und so. Und jetzt haben die nichts mehr. Und der Mann stirbt und Kinder habe ich auch nicht. Und älter werde ich auch noch. Und wenn ich in den Spiegel gucke, dann wird es auch nicht besser. Sie lebt jetzt, hier und heute nach vorne. Sie nimmt das Leben aus Gottes Hand und mit Gott an. Sie ist positiv. Sie kann auch hören und gehorchen. Das fällt bei ihr auch auf. Der Boas sagt ihr was, die Nomi sagt ihr was. Sie kennt die Ordnung Gottes zunehmend mehr. Und sie hält sich daran. Das ist doch auch ein absolutes Hauptfach heute in der Schule und im Kindergarten. Hören und gehorchen. Disziplin und Pünktlichkeit. Entschuldigung. Aber in der Bibel sind es große Tugenden, dass jemand von klein auf auch mal lernt, etwas zu tun. Einfach zu tun, weil es Papa oder Mama sagen. Das ist eine sehr wichtige Lektion. Wer die nicht gelernt hat, der wird spätestens im Berufsleben enorme Schwierigkeiten bekommen. Damit meine ich natürlich keinen Kadavergehorsam. Verstand nie ausschalten. Das haben wir ja vor 80 Jahren zu Genüge erlebt, dass die Leute einfach Befehle ausgeführt haben. Wobei ich nicht sage, wenn ich da gelebt hätte, es war eine schwere Zeit. Aber das meine ich nicht. Aber einfach positiv sich ein- und unterordnen zu können. Von der Welt wollen wir es nicht unbedingt erwarten, aber unter uns Glaubenden, wir müssen auch keine Trotzköpfe sein. Wir müssen auch keine Ja-Sager sein. Aber solche, die positiv um der Sache, um Jesu Willen mit vorangehen. Jetzt will ich, bevor ich zum letzten Punkt komme, noch ganz kurz etwas sagen vom prophetischen Modell, das die Ruth auch darstellt. Ich habe das so formuliert: Ruth ist so, also die Moabiterin Ruth ist so wie Elimelech und seine Söhne, wie Israel eigentlich sein sollten. Also Gott hat dem untreuen Volk, hat der untreuen Familie ein Spiegel vor die Augen, also ein Spiegel ist falsch gesagt, ein Ideal vor die Augen gestellt. Haben Sie es auch schon erlebt, dass Sie irgendeinen krummen Weg gehen, sei es in der Steuererklärung oder sonst irgendwie, und dass vielleicht ein Weltmensch sagt, ja, aber das geht doch nicht, das mache ich nicht, das ist doch gelogen oder so, und es ist so furchtbar peinlich. Ach, Sie haben das noch nicht erlebt, also ich habe das schon erlebt, und es ist so furchtbar peinlich, du wirst am liebsten im Boden versinken, eigentlich wolltest du ihm ja ein Zeugnis sein, und jetzt sagt er dir, und der hat auch noch recht. Das ärgert dich und das spornt dich an. Und das ist auch genau, was wir hier in diesem Text finden und was wir vor allem in Römer 11 finden über unser Zeugnis Israel gegenüber. Ärgernis und Ansporn. Ruth ist so, wie die sein sollten. Ich sage jetzt mal, sie ist ja auch zum Glauben gekommen, aber die Ungläubige, zunächst ungläubige Götzendienerin, ist zunehmend so, wie eigentlich das erwählte Volk sein soll. Ich habe einen Kommilitonen gehabt in Mannheim. Ach, der war so lieb, der war immer nett, der war immer freundlich, immer hilfsbereit. Der war nicht so schnell mal oben draußen und so. Aber vom Glauben wollte der nichts wissen. Den hat Gott neben mich gesetzt. Wir hatten da so gemeinsam unseren Wohnbereich. Ich habe mich manchmal an dem geärgert. Und er sich vielleicht an mir. Aber das macht Gott manchmal. Und jetzt müssen wir sagen, die Richterzeit ist ja am Ende auch ein Modell für die Rückführung Israels und das Eingehen in die Königszeit unter dem wiederkommenden Herrn Jesus, der der Christus ist. Und da müssen wir vielleicht drei Phasen unterscheiden. Die Phase, wo der Herr gekommen ist, die Apostel gewirkt haben und Israel das Heil, das Evangelium in Christus angeboten haben. Sagen wir mal von 30 bis 70, als Zerstörung Jerusalem, vielleicht auch bis 135. In dieser Zeit lief Gemeinde und Israel nebeneinander. Es gab das Volk Israel, es gab bis 70 einen Tempel, es gab aber auch schon eine Gemeinde. Und sie hatte ihr Zeugnis. Dann kommt Phase 1. Dann kommt eine zweite Phase, die ist viel länger. Das ist die Phase, da ist Israel zerstreut unter alle Völker. Da ist die Gemeinde allein sichtbar, soweit sie sichtbar ist. Ja? Israel ist zerstreut. Paulus sagt, nicht verworfen. Beiseite gesetzt, das ist ein Unterschied. Ob ich meinen Sohn nicht mal als Sohn betrachte oder ob ich sage, er ist noch mein Sohn, aber jetzt möchte ich mal eine Zeit lang nichts mehr von dir wissen. Also das ist die Zeit, Phase 2. Und jetzt sind wir ja schon in Phase 3. Wir sind wieder im umgekehrten Phase 1. Jetzt hat wieder die Phase begonnen, wo es ein Israel gibt, ein Staat Israel, die ersten Frühfolgen und wo Gemeinde und Israel nebeneinander laufen. Und so wie es dort immer Jesus ablehnender wurde bis zur Verstockung, so wird es dort so sein, dass es eine Entwicklung gibt, dass am Ende der Tage, wenn Jesus kommt, sie sagen werden, das ist der Messias. Und dann geht es ins Reich. Und das wird prophetisch vorgeschattet in diesem Buch Ruth. Auch diese Nationenfrau, die sozusagen Ruth, die sozusagen Naomi fast vorangeht. Und da sagt der Apostel Paulus etwas, und auf das wollte ich hinaus mit dem Ärgern und Ansporn sein. Euch Heiden, also uns, aber sage ich, weil ich der Apostel der Nation der Heiden bin, preise ich mein Amt, besser wäre übersetzt Dienst. Ob ich vielleicht meine Stammverwandten, also er meint Israeliten, zum Nacheifern reizen könnte. Und das ist genau das. Die Gemeinde war und ist ein Ärgernis in Israel und auch unter Juden. War sie besonders im ersten Jahrhundert, besonders auch wieder jetzt, auch in der Zwischenzeit. Und gleichzeitig reizt sie sie an. Und da möchte ich mal auf die aktuelle Situation kommen. Ich habe ja auch etliche Kontakte nach Israel. Und natürlich, vielleicht in der Kirchengeschichte haben die Israeliten lange gedacht, die Juden gedacht, ja, Christen, das sind halt so Kreuzritter und Papst und behängt und beringt und Weihnachtsbaum und sowas. Und das haben sie abgelehnt, weil sie sie auch verfolgt haben. Waren ja Christen. Und jetzt entdecken sie zunehmend, es gibt ja noch so eine Spezialgruppe von Christen, wir nennen sie die Evangelikalen, die sind ja doch anders. Und auch wenn die großen Kirchen zum Teil sich von uns abwenden oder sagen, Israel hat überhaupt keine besondere Rolle mehr, da gibt es in der ganzen Welt glaubende Leute, die stehen zu uns. Wieso denn das? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Die stehen zu uns sogar gerade dann, wenn andere uns ablehnen. Zum Beispiel Uriah Bayer, der das größte Zeugnis des letzten Jahrzehnts gegeben hat, vielleicht sogar noch länger, indem er als Christ, Tzedaka, nicht nur dort gelebt und gearbeitet hat und Holocaust-Überlebende, also werden dort ja gepflegt und werden dort versorgt, sondern die ganzen Kinder, ich glaube, es waren 3 Söhne, vielleicht sind es auch noch Töchter dabei, sind auch, obwohl sie nicht mussten, sie hatten ein Daueraufenthaltsrecht, in die Armee gegangen und haben gesagt, es ist ja klar, dass wir in dieser Gesellschaft uns einbringen und auch das Land nach dem 7. Oktober mitverteidigen. Und sie haben das sicherlich verfolgt. Uriah Bayer ist eben dann in Gaza umgekommen als Offizier. Und das hat das ganze Land, da waren Fernsehteams, Tausende bei der Beerdigung. Die Familie hat erzählt, das sind Leute gekommen, die ehemaligen Erzieherinnen, die Grundschullehrer, also auch ganz säkulare Menschen. Wieso kommt ihr als Deutsche hierher, helft uns und euer Sohn ist sogar bereit zu sterben für uns? Was bewegt euch? Anreizen. Ja, ich weiß, gerade die frommen Juden und die Orthodoxen werden auch noch eine gefährliche Wendung für die Gemeinde nehmen. Aber auch das gehört zu Gottes Plan. Gott hat einen langen Atem und er kommt zum Ziel. Wir wollen in die Schlussgerade einbiegen und das Entscheidende, das auch bei Ruth und Naomi und bei allen Israeliten und bei allen Menschen das Entscheidende ist, nämlich die Umkehr zum Fürst des Lebens. Und mein Gebet war, Herr, wenn nur eins klar wird, dann ist das, dass wer zu dir kommt, Leben findet, Hoffnung, Zukunft. Es gibt kein zu spät. Es gibt kein, für mich besteht keine Hoffnung mehr. Haben mir schon manche gesagt im Gespräch. Ich glaube, Gott will mit mir nichts mehr zu tun haben. Stimmt nicht. Wo du ganz unten bist, sind die Arme Gottes ganz offen. Und das ist das Wunderbare. Und wer zu Jesus kommt, der ja keine Religion mitgeteilt hat, sondern Evangelium, eine Offenbarung Gottes, in der er selbst das Leben ist und wahres Leben gibt. Er sagt 3-mal in der sogenannten Brotrede, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Ich bin das Brot des Lebens. Da kann man satt werden, pappsatt werden. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und die Welt Gottes ist eine Überflusswelt. Zuvor war die Speisung von mehreren tausend Menschen, und da heißt es im griechischen Text wörtlich, Sie wurden nicht nur satt, sondern pappsatt. Kennt ihr das, wenn einfach nichts mehr reinpasst? Also ich kenne das nicht, ist klar, aber ihr kennt das vielleicht. Pappsatt, überfließend satt, randvoll. Eine Schweizer Mundartübersetzung hat bei Psalm 23, was den Becher betrifft, der überfließt: Mein Becher ist schwibbeli-schwapp. Schwibbeli-schwapp. Gott macht pappsatt. Und so war es bei Ruth auch. Die konnte gar nicht alles essen. Dann hat ihr der Boas noch, je nach Eva, wie man das deutet, 22 bis 40 Liter Getreide mitgegeben. Boas ist reich, Gott ist reich, er gibt nicht nur, dass du satt wirst, er gibt dir noch mit zum Leben. Und dann heißt es noch ausdrücklich, und sie gab Naomi und sie wurde satt und sie ließ übrig. Bei Gott ist genug da, Gott ist ein Gott des Überflusses. Wer wirklich Lebenshunger hat, wer wirklich leben will, muss zu Jesus. Diesen Lebenshunger hat ja jeder Mensch von Gott in sein Herz gelegt bekommen. Aber da liegt ja genau das Problem, dass wir immer wieder den Betrügereien unseres eigenen Denkens und der Verführung der Welt erliegen. Und wir suchen das Leben und das Lebensbrot an Stellen, wo wir meinen, ja da, wenn ich das habe oder wenn ich das mache, dann habe ich das Leben. Das macht Spaß und da bin ich erfüllt. Und es ist ein Betrug. Nur dauert es etliche Schleifen, bis wir das mehr und mehr merken. Es ist ein Betrug. Die ersten, die reingelegt wurden, waren Adam und Eva. Die dachten, naja, des Tages du dich nicht mehr bei Gott stillst, sondern am Verbotenen, also ohne Gott, da wirst du richtig göttlich sein und Leben haben. Und was war? Krankheit, Leid, Tod, Schmerz, Elend. Ich möchte nicht wissen, wie die ihre Lebenszeit noch verbracht haben. Alles, was da geschehen ist, auch in ihrer Kain, Abel, in der ganzen Nachkommenschaft, ständig haben die zwei denken müssen, oh wei. Am Anfang standen wir mit unserem Lebenshunger, den wir an der falschen Stelle stillen wollten. Nimm und iss und werd glücklich, diese Verheißung gibt es auch heute noch. Ist immer der gleiche Betrug. Ja, wenn der Herr mich doch in diese Frau sich verlieben lässt, das kann doch Gott nicht wollen, da muss ich doch meine Frau verlassen. Gott ist doch die Liebe, der will doch kein Unglück. Eine große Versuchung. Oder ich lasse Fünfe gerade sein, weil ich brauche das Geld für mein Leben. Und. Dem Chef gegenüber zu sagen, das war nicht ich, das waren die Umstände, die Verhältnisse. Und außerdem bin ich als Kind aus der Badewanne gefallen. Habe schon mal erzählt, wie ist das? Ich habe das auch schon gemacht. Wenn man sagt, ja, das habe ich falsch gemacht, das tut mir leid. Mein Chef, war ganz woanders, der wollte gerade so richtig zum Donnerwetter ansetzen, weil er wahrscheinlich die übliche Platte erwartet hat. Man ist ja unschuldig und die Ungunst der Zeiten und hätte der und wenn der und da nicht. Und dann dachte ich noch, und man stellt sich ja im besten Licht da. Und jetzt sagt einer einfach, ja, ich war's. Ich sehe richtig, wie erstarrt ist. Er hatte sich so schön auf einen Zornausbruch vorbereitet. Dann sorgen Sie dafür, dass es nicht mehr vorkommt. Ja? Also, es ist nicht immer so. Es gibt auch trotzdem vielleicht eine Eruption beim einen oder anderen. Aber das ist einfach, dass wir einfach auch wissen dürfen, wo wir den geraden Weg gehen, da entfaltet sich Leben. Da wird das Leben lebenswert, da werden Beziehungen echt. Das andere ist ein Betrug. Ich habe dieser Tage kann ich Ihnen sehr empfehlen, auf Phoenix kam das, eine Dokumentation über die schöne KI-Welt gesehen, künstliche Intelligenz. Es ist ja Wahnsinn, was da auf uns zukommt. Ist ja Wahnsinn, ich wusste ja schon einiges, aber das ist ja so eine rasante Entwicklung und das müssen Sie wirklich mal vergegenwärtigen, da müssen Sie aber gute Nerven haben, meine Frau und ich, wir haben beide gesagt, zum Glück gibt es auch den Herrn, der über alledem steht. Das ist so unheimlich, was da alles möglich ist, wie man Menschen steuern, lenken kann, bis hinein in die Gehirnstrukturen. Und dann haben sie da einen Experten gefragt und der hat dann ganz offen gesagt, kein Glaubensmann vermute ich, wir schaffen entweder Gott und ein Paradies oder die Hölle. Und wenn ich das prophetische Wort betrachte, dann denke ich, wird es in einen totalen Überwachungsstaat münden, weil die negativen Kräfte da einfach überwiegen. Jetzt können wir uns zum Schluss fragen, wo suchen wir eigentlich das Glück? sage ich immer was. Vor 50 Jahren oder 45 Jahren, da war das Glück Adidas Samba-Turnschuhe. Die schwarzen mit den weißen Streifen, 65 Mark. Ich konnte bald nicht schlafen, weil ich wollte unbedingt diese Turnschuhe haben. Und als ich sie dann nach langem Kampf mit meiner Mutter endlich bekommen habe, ich bin stolz wie ein Pfannkuchen mit meinen schwarz-weißen Samba-Turnschuhen durch die Straßen gelaufen. Aber so toll war es dann doch nicht. Dann habe ich andere Wünsche gehabt. Und kennen Sie das auch? Wenn man was wie verschossen ist, bei so einem 13-, 12-Jährigen lacht man, weil man denkt, Turnschuhe, was soll's, ne? Aber dieses Muster, das wie dem Hund, die Wurst, dem Hasen, die Karotte, dass man genauso läuft, wie man eigentlich nicht laufen sollte, weil eben dieser Samba-Turnschuh da ist. Oder diese Beziehung. Oder dieser vermeintliche Glücksbringer. Mag sein, was es ist. Und ist dafür auch bereit, sich von Gott zu entfernen. Ich habe dieser Tage, und das ist wirklich die letzte Geschichte, die ich Ihnen erzähle, aber sie hat mich so ergriffen, ein Buch bekommen über Udo Blumer, Hinter Gittern Gnade gefunden. Also hey, nur ein Büchlein. Und er war ein Einbrecherkönig. Er galt als Einbrecherkönig und er saß von 30 Jahren, wo seine Einbrecherkarriere sozusagen währte, saß er 20 Jahre in Haft. 6-mal wurde er verurteilt, einmal hat er auch einen Fluchtversuch unternommen. Einbruch, Überfälle, Geldeintreiberei, auch mit Gewalt, das war seine Spezialität. Und nach jeder Entlassung, so schreibt er selber, er suchte ja das Leben, er hat eine schwere Kindheit gehabt. Aber er suchte total das Leben und er sagte, kaum war ich draußen, übrigens im Gefängnis wurde ich erst so richtig zum Kriminellen, im Erwachsenengefängnis, kaum war ich draußen, da war ich darauf aus, mein erstes Ziel, bald eine lukrative Straftat zu begehen, damit ich wieder ein schickes Auto vor meiner Wohnung habe, eine dicke Uhr an meinem Handgelenk, eine goldene Kette an meinem Hals und damit ich genug Geld für Drogen und Frauen hätte. Und dann schreibt er, also für die Dinge, die das Loch in meinem Herzen irgendwie füllen und die unbändige Wut, die er in sich spürte, besänftigen können. Doch der Effekt hielt immer nur kurz an. Und danach fühlte er sich schmutzig. Aber er hat einfach den Ausstieg nicht geschafft und es war wirklich, er litt unter sich und bei einem Fluchtversuch wurde er dann erwischt, ich habe es bereits gesagt. Und dann kam er in Isolationshaft 6 Wochen und er sagte, außer diese 10 Quadratmeter Zelle mit Toilette und Pritsche und Waschbecken gab es nichts. Es gab nichts. Kein Fernseher, kein Internet, kein Buch. Das einzige Buch, das erlaubt war, war eine Bibel. Er sagte, das war nun wirklich das Letzte, was ich lesen wollte. Aber er hat dann angefangen, in der Bibel zu lesen, weil es ja irgendwie auch gar nichts gab. Er verstand nichts. Aber nach 4 Wochen ist er schier verrückt geworden und dann hat er gerufen, Gott, ich halte es hier nicht mehr aus, hilf mir, ich kann nicht mehr. Diese Worte waren das erste echte Gebet, das Udo jemals sprach. Ganz anders wie unsere manchmal Phrasen, ein ehrliches, ein Gebet. Und er hat erfahren, was in Jakobus 4, Vers 8 steht, nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also ich will jetzt nicht die ganze Geschichte da erzählen. Er ist dann noch einmal wieder rückfällig geworden. Und Gott hat in seiner Treue ihn dann auch wirklich durchbrechen lassen. Und er hat sich tiefer erkannt in seiner Verlorenheit. Eine Sache will ich noch erwähnen. Er hat dann in einem Gefängnisaufenthalt der Pfarrerin, die einmal in der Woche einen Gottesdienst geleitet hat, hat er geholfen, er war der Leiter des Teams und dann sagte sie eines Tages, ja, da kommt jetzt eine Frau, die will mithelfen im Team. Ja, kein Problem, schick sie zu mir. Ja, sagte, du musst aber vorher etwas wissen, was Spezielles wissen. Ja, was denn? Ja, die Frau ist eine Kindsmörderin. Und er war total entsetzt, weil er hielt sich selber für einen ehrlichen Kriminellen. Für einen, der eigentlich nicht zu schlecht aus, es muss sein und nimmt ja nur den Reichen was und ich weiß nicht wie. Und das ging ja gar nicht. Und er hat zu der Pfarrerin gesagt, wie kannst du mit so einem Menschen überhaupt nur reden? Im Gefängnis werden die total runtergemacht, deswegen werden die auch isoliert untergebracht. Aber er will es probieren. Und dann trifft er die Frau und er trifft kein Monster, sondern eine ganz schüchterne unter ihrer Schuld auch leidende, zurückhaltende Frauen, sie wurden Freunde. Und er sagt, an ihr habe ich erkannt, und damit will ich schließen, was Umkehr zu Gott bedeutet, an ihr habe ich erkannt, dass ich gar nicht besser bin. Ich dachte, ich bin ein guter Krimineller und das ist eine Bestie. Und ich hab gemerkt, ich wäre genauso tief gesunken, wenn Gott mich nicht bewahrt hätte. Ich bin nicht besser und nicht mal die Pfarrerin ist besser. Die sitzt ja nicht im Knast, die darf ja raus. Und das, sagt er, war für mich die eigentliche Bekehrung, die eigentliche Hinwendung. Komm zu Jesus. Umkehr ist das Tor zum Leben. Ruth hat es erlebt. Nimm und iss und werde satt. Und das darf jeder erleben, egal wo er gerade steht und was gerade in seinem Leben ist. Amen. Wir wollen beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass das möglich ist, dass so total verkorkstes Leben voller Schuld und Sünde, dass das umkehren darf zu dir. Und solche sind wir alle mehr oder weniger gewesen. Die einen wissen es besser, die anderen wissen es noch nicht so genau. Aber so ist es. Dein Wort sagt, der alte Mensch, das Fleisch, ist zu allem fähig. Sünde ist Sünde. Und wir danken dir, dass du in deiner großen Gnade und Güte, die uns zugewandt hast in deinem Sohn, dass es aus diesem Elend, aus der Verarmung, aus dem Lebensende entgegengehen, aus der Hoffnungslosigkeit einen Ausweg gibt, einen Weg, einen lebendigen Weg, den Jesusweg. Und so freue ich mich und so viele mit mir jetzt auch, dass wir anfangen durften, umzukehren zu dir. Und es soll noch mehr geschehen. Ganz zu dir, ganz zu dir. Lass uns noch mehr deinen Herzschlag, deinem Atem der Ewigkeit aufnehmen und parat sein, kompatibel sein, wenn du uns in deine Welt zu dir nimmst. Danke für deine Freundlichkeit und deine Liebe. Amen.